ARD Sounds.
Hey, liebe treue Kunstverbrechen-Community und hallo an alle von euch, die gerade erst auf unseren Podcast gestoßen sind und das in einer Zeit, in der wir gar nichts released haben.
Ich finde das echt so krass. Also ich meine, wir können ja sehen, wie viele Menschen auf den Podcast so zugreifen. Und obwohl hier echt seit Dezember nichts Neues erschienen ist, ihr hört uns trotzdem. Wahnsinn, wie toll.
In jedem Fall danke dafür und da werden sicher auch ein paar eingefleischte Fans dabei sein, also die sich so alte Folgen nochmal anhören. Das lese ich zumindest in einigen der Mails, die ihr an uns schickt.
Ja, oh Mann, das ist schon echt immer hart zu lesen dann, aber wie cool ihr auch seid. Also vielen, vielen Dank dafür. Und weil ihr so cool seid, wollen wir euch einen neuen Fall als kleines Zuckerstück für zwischendurch geben sozusagen. Und wir haben ein paar echt tolle und wichtige Ankündigungen.
So, und damit wir auch hier die übliche Form bewahren, wir wissen ja, was sich gehört. Hier ist Lenore Lötsch, eure Kunstverbrechen-Host mit der Archivexpertise.
Und hier ist für euch Torben Steenburg, euer Kunstverbrechen-Host, der sich für euch an jeden Tatort begibt.
Na und zuletzt standen wir beide zusammen auf ein paar Bühnen.
Ah, das ist richtig. Wir haben für Kunstverbrechen nämlich ein Live-Programm geschrieben und haben da schon ein paar echt tolle Abende gehabt. Hm. Wir haben dann mehrere Fälle im Gepäck, können da auch mit Bildern arbeiten, das ist total cool, sonst müssen wir euch das ja immer ganz genau beschreiben, was da passiert und da können wir auch mal ein paar Fotos zeigen von zum Beispiel den Tatorten. Wir haben da aber auch ein Quiz dabei und wir können eben auch mit dem Publikum, mit euch super ins Gespräch kommen und da waren wir jetzt eben schon in Hamburg, Kiel, Rostock, Bremen.
Ja, Bremen in der Kunsthalle, totales Highlight für mich, da konnten wir parallel unsere Show spielen, als noch diese große Giacometti-Ausstellung zu sehen war und das passte inhaltlich natürlich perfekt.
Hattest du da eigentlich so ein Schlüsselerlebnis bei diesen Live-Terminen oder so ein ganz bestimmtes Ding, was bei dir hängen geblieben ist?
Nee, Schlüsselerlebnis würde ich nicht sagen. Es war immer sehr beglückend. Rostock natürlich war für mich besonders, ne? Meine Hut, alles ja. Klar. Und dann kam auch so eine Familie auf uns zu und die hat uns Kunstverbrechensocken extra designt. Also das war echt Wahnsinn. Und dann der Bühnennebel beim Auftritt in Hamburg erinnere ich mich auch natürlich total gern. Bei dir?
Ja, das stimmt. Der Bühnennebel in Hamburg, der hat das echt schlimmer gemacht. Bei mir saß ja wiederum in Hamburg die ganze Familie gefühlt mit im Publikum. Mhm. Und da war es echt so, deswegen Stichwort Schlüsselerlebnis. Ich weiß noch, wir mussten lange hinter diesem Vorhang warten, hörten draußen schon alles so wabernd im Publikum. Und dann ging die Musik los und der Nebel und wir mussten raus. Und den ersten Satz habe ich noch auswendig hingekriegt. Und dann verließen sie ihn und den zweiten, da musste ich dann echt auf mein iPad gucken, oh Mann ey. Ja, aber ansonsten, Bremen, das war auch nochmal so ein Moment, wo eine Mutter mit ihrem Kind auf mich zukam und die hat mich angesprochen, als würden wir uns schon ewig kennen. Mhm. Hey Torben, wo ist denn hier die Garderobe? Und ich stand da und war so, Entschuldigung, ich glaube da hinten kennen wir uns schon. Das ist einfach toll, da zu merken sozusagen, dass diese psychosoziale Bindung, die wir mit euch da draußen haben, dass das funktioniert.
In jedem Fall. Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr besondere Begegnung. Und weil das so toll geklappt hat, kommt hier die erste wichtige Ankündigung. Es wird dieses Jahr weitere Live-Termine geben und ihr könnt jetzt Tickets kaufen.
Yes, wir werden unter anderem in Hannover auftreten und auch in Schwerin, also wieder bei uns im Norden, klar. Aber wir werden auch in Berlin eine Show spielen und in Frankfurt. Ihr findet alle Infos zu diesen Shows über den Link, den wir euch in die Beschreibung von dieser Folge gepackt haben.
Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr zu diesen Shows kommt. Eine kleine Vorschau, was euch dort erwartet, hört ihr in dieser Folge von Kunstverbrechen. Aber wie schon gesagt, also gerade dieser Austausch mit euch und das Treffen und das Schnacken nach der Show, das ist wirklich super toll für uns.
Und versprochen, liebe Süddeutsche, irgendwann kommen wir auch mit einer Show in den tiefen Süden. Also für uns hier in Hamburg im NDR-Land, da ist ehrlicherweise Frankfurt auch schon ganz schön südlich.
Für dich als gebürtigen Hamburger ist ja alles südlich der Elbe, oder?
Genau. Ja, Hannover quasi. Das München unseres Berichtsgebiets.
So, und dann kommen wir zur zweiten großen Ankündigung.
Ja, und da müssen wir auch erstmal mit einem großen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, starten. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt. Es ist super viel über unsere Mailadresse reingekommen, kunstverbrechen@ndr.de, aber auch über Instagram, da treiben wir uns beide ja auch rum. Manchmal sind aber auch sogar Sachen über den NDR-Hörerservice gekommen, also ganz oldschool.
Und hattest du, Torben, so eine Mail, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich weiß nicht, wie das DSGVO-mäßig ist mit Klarnamen nennen. Ich sag jetzt einfach mal ja doch, den Vornamen kann ich ja sagen. Also von einer Johanna kam eine E-Mail, in der drin stand, hey, liebe Lenore, lieber Torben, dank euch, dank dem Podcast, habe ich wieder richtig Bock bekommen, in ein Museum zu gehen. Oh. Und da dachte ich so, ja, ey, mehr geht doch nicht.
Und weißt du, also diese Mails, gerade letzte Woche kamen auch noch zwei. Hallo, ich bin Fritz. Entschuldigt bitte die Rechtschreibung. Ich bin 10. Ich liebe euren Podcast. Also wenn ich das morgens lese, dann ist der Tag einfach, wird einfach wunderschön. Aber es kommen ja auch immer so ganz viele Hinweise noch. Gerade zur Rugala-Folge kam noch mal einer, der sagte, ja, und meldet euch noch mal bei mir, weil ich habe da wirklich noch Bilder, die sind wirklich richtig stark von Rugala. Ich habe sozusagen den Nachlass da, Teil des Nachlasses gekauft. Das ist natürlich toll, wenn so eine Geschichten weitergehen.
Ja, und tatsächlich natürlich auch viele Vorschläge für andere Fälle, die irgendwie reinkommen. Und wir kommen nicht immer mit dem Antworten sofort hinterher. Ja. Bitte habt Nachsicht. Aber wir antworten auf jeden Fall auf jede Nachricht von euch. Was alle diese Nachrichten aber gemeinsam hatten, und das freut uns natürlich auch mega doll. Ihr wolltet alle wissen, wann es neue Fälle gibt.
Und du traust dich ja immer nicht, konkrete Daten zu nennen, Tom?
Nee, weil ich weiß, dass dann der Druck nur noch größer wird. Aber komm, wir können uns ja zumindest auf einen Zeitraum einlassen.
Genau. Wir recherchieren nämlich gerade und im November erscheint unsere 6. Staffel von Kunstverbrechen. Und natürlich wird's spannend.
Ja. Wir waren unterwegs. Magst du mal ein bisschen durchgeben, wo du gerade so dran bist, Lenore?
Ich war heute gerade auf einem Friedhof. Irre Story erlebt. Dann war ich neulich im Gericht in Berlin. Das war eine sehr mulmige Situation für mich. Also schon bevor ich den Gerichtssaal betreten habe. Es geht um gestohlene Kunst von Friedhöfen und zwar im ganz großen Stil. Na, und dann war ich in Dresden neulich im Grünen Gewölbe. Das kennst du ja sehr genau von der ersten Staffel. Und da habe ich Neuigkeiten gehört darüber, wie die Polizei so Deals mit Verdächtigen anleiert. Ja. Hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich weiß ja, während ich so genügsam, wie ich bin, in Deutschland recherchiere, bist du mal wieder so an spannenden europäischen Museen unterwegs.
Ja, ja, ich war im Jet-Set-Leben des Kunstverbrechens mal wieder international unterwegs. Das stimmt, ich war für ein paar Tage in Oslo unterwegs und kann nur sagen, ich habe dort unter anderem einen ehemaligen Polizisten getroffen, der in einem Fall recherchiert hat. Und da ging es um ein gestohlenes Gemälde. Und er hatte da noch so ein paar Infos, die, auch wenn der Fall schon ein paar Jahre her ist, noch nicht so breit besprochen wurden. Also das hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich dachte, dieser Fall wäre ausrecherchiert gewesen. Ja, müsst ihr dranbleiben.
Im November kommt die neue Staffel und es wird um dubiose Galeristen gehen, um den Einbruch im Louvre und natürlich ist auch René Allange vom LKA Berlin wieder dabei. Auch den haben wir schon getroffen.
Also ihr merkt, es ist wieder volle Kunstverbrechen-Power in Staffel 6. Wir brauchen dafür allerdings noch ein bisschen Zeit für die Recherche und auch die Reportagen. Danke da schon mal für eure Geduld. Und als kleines Trostpflaster kommt hier jetzt ein Fall, den wir so noch nie im Podcast erzählt haben.
Und zwar der kuriose Fall des Kunstdiebs Stefan Breitwieser. Der Mitschnitt ist von unserer Show in Kiel.
Viel Spaß. Wir kommen jetzt zu einem Kunstdiebstahlfall oder Fällen, muss man wirklich sagen. Einem Fall, den haben wir im Podcast noch nicht behandelt. Und es geht um den erfolgreichsten, in Anführungszeichen, um den zumindest produktivsten Kunstdieb aller Zeiten. Wir widmen uns diesem Mann hier.
Es geht um den Kunstdieb Stefan Breitwieser.
Und jetzt würde ich tatsächlich für die Atmosphäre nochmal in Richtung Ü-Wagen fragen. Hätten wir denn...
Geht wieder.
Es geht wieder. Leute, dann hätte ich jetzt gerne einmal bitte ein Soundbed. Ah, sehr gut. Stellt euch vor, ihr geht in ein kleines Museum auf dem Land. Museum der Westküste, Kunsthalle Kühlungsborn, Freilichtmuseum Molfsee, Schloss Ahrensburg, sowas in die Richtung. Kaum Security, wenige Besucher an dem Tag. Und dann steht da jemand. Freundlich, höflich, offenbar interessiert an der Kunst. Er beugt sich vor, schaut ganz genau hin. Vielleicht so eine kleine Bronzestatue oder eine aus Elfenbein. Und dann steckt er das Kunstwerk einfach ein, ganz schnell, in seine Manteltasche. Und um die Täuschung perfekt zu machen, stellt er an die Stelle dieser Figur ein kleines Schild, auf dem steht: für Studienzwecke im Depot.
Stefan Breitwieser, der Stahl wirklich am helllichten Tag, also während der Öffnungszeiten. Er war charmant, er war wahnsinnig produktiv. Ein kleiner Blick in seine Biografie. Breitwieser wurde am 1. Oktober 1971 geboren in Mühlhaus im Elsass. Kommt aus einem reichen Elternhaus, da gab es auch Kunst, die Eltern lassen sich scheiden. Er zieht mit seiner Mutter in ein kleines Apartment am Rande der Stadt, ohne überpsychologisieren zu wollen. Na, ist da ein erstes Motiv, die Kunst ist nämlich nicht mitgezogen, genau. Nachdem er die Schulzeit beendet hat, arbeitet er als Kellner, ist Museumsaufsicht und am letzten Tag, am letzten Arbeitstag in diesem ersten Museum, in dem er gearbeitet hat, da stiehlt er eine goldene Gürtelschnalle. Die versteckt er unter seinem Bett. Und dann mit dieser Gürtelschnalle beginnt eine beispiellose Diebstahlserie.
Zwischen 1994 und 2001 klaut er rund 300 Kunstwerke. Das ist fast jedes zweite Wochenende ein Raubzug. Unterstützt wird er dabei immer wieder von seiner damaligen Freundin Ann-Kathrin Kleinklaus. Unter der Woche ist sie Krankenschwester, er ist Kellner, aber am Wochenende sind sie die Bonnie und Clyde der Kunstklauerei.
Und Tom hat es schon gesagt, sie konzentrieren sich auf die weniger bekannten Museen und sie nehmen auch nicht die 1A-Werke, also nicht die von großer Bedeutung. Das ist natürlich der Vorteil, wenn die Häuser, die Security-Maßnahmen in den Häusern sind nicht so wahnsinnig groß und manchmal fällt es auch tagelang nicht auf, dass da ein Bild fehlt.
Dazu dann noch der kleine Trick mit dem Kärtchen, ne? Das ist im Depot und so weiter. Das hat ihm in der Regel wirklich einen sehr großen Vorsprung verschafft.
Seine Ausstattung, er hat ein kleines Taschenmesser, er hat einen großen Mantel mit großen Innentaschen. Er checkt, wo sind die Kameras, dann fängt er so langsam an. Seine Freundin ist immer mit dabei, die hustet, sobald sich einer nähert. Und dann weiß er muss mal kurz eine Pause machen.
Es ging los mit der Gürtelschnalle, es sind dann relativ schnell historische Pistolen dazugekommen, kleine Figuren, später aber auch Gemälde, zum Beispiel auch welche sogar von Lukas Cranach, welche von Peter Brügel und auch welche von Albrecht Dürer, wie die Dürer-Fans hier heute sitzen.
Sein erstes Gemälde, das hat er gestohlen im Schloss von Gruyère, stammt vom Maler Wilhelm Dietrich und ist so ein Porträt einer alten Dame. Viermal geht er in dieses Schloss zurück. Viermal nimmt er was mit, liegt ganz idyllisch in den Alpen, war offensichtlich schön da und offensichtlich war die Security auch nicht so ganz fit.
In einem anderen Museum klaut er auch einen flämischen Wandteppich aus dem 17. Jahrhundert. 3,50 Meter mal 3,40 Meter.
Da hat der Mantel jetzt nicht gereicht.
Hat fast 20 Kilo gewogen und ich sag's, wie es ist, er hat's einfach aus dem Fenster geworfen. Und dann eingesammelt, ins Auto gepackt und ist damit weggedüst. Man glaubt es kaum.
Das wertvollste Gemälde, das er gestohlen hat, seht ihr hier. Das ist das Bildnis der Sibylle von Kleve. Lukas Cranach der Ältere hat es gemalt. Das klaut er bei einer Vorbesichtigung bei Sotheby's in Baden-Baden 1995. Und das ist vom Wert dann schon nochmal eine Hausnummer. Ungefähr 7,3 Millionen ist der Wert. Das ist hier aber nicht die gestohlene Fassung. Die ist nämlich nie wieder aufgetaucht.
Was hat er jetzt aber mit der ganzen Kunst gemacht? Ist ja jetzt ziemlich heiße Ware. Auf der anderen Seite gerade die kleinen, etwas unbedeutenderen Sachen jetzt auch nicht so heiß, dass man sie nicht verkaufen könnte. Aber da ist Herr Breitwieser ein bisschen anders gepolt, zumindest am Anfang. Der stiehlt in erster Linie nur für sich selbst. Und wir haben mal eine findige KI nachempfinden lassen, wie nach eigener Beschreibung von ihm sein Schlafzimmer ausgesehen hat. Ja, also überall standen Figuren, es lagen alte Instrumente oder Waffen, es hingen Gemälde, der Raum bzw. die zwei Räume waren abgedunkelt. Also der Mann hatte schon Ahnung von Kunst, der wusste, dass da nicht so viel Sonnenlicht drauf fallen darf, sonst vergilbt es. Aber was er natürlich auch wusste, dass es immer gut abgeschlossen sein muss, diese Räume, denn er lebte natürlich noch bei seiner Mutter.
Die spielt noch eine Rolle. Der Wert der Beute, einige Experten sagen 1,6 Milliarden Euro, manche sagen 20 Millionen.
Das ist eine Range. Aber auch 20 Millionen ist eine fette Beute, muss man sagen.
Aber irgendwann, wie bei vielen dieser Geschichten, geht es schief. 1997 passiert es. Breitwieser wird in Luzern zum ersten Mal verhaftet.
Er war mit so einem Bild einfach aus der Galerie spaziert, ein Bild unterm Arm. Aber da er seine Beutezüge so auf unterschiedliche Länder und Regionen verteilt hatte, konnte er ziemlich glaubhaft versichern, das war das erste, ja, Gelegenheit macht Diebe. Also ich bin eigentlich unschuldig. Er wird nicht verurteilt.
Er ist mit einer kleinen Geldstrafe davongekommen, aber seine Fingerabdrücke sind jetzt in der Datenbank der Schweizer Polizei. Er kommt nach Hause und seine Freundin sagt daraufhin: Stefan, du darfst nur noch mit Handschuhen klauen. Ist dir das klar? Da hält er sich natürlich nicht dran. Und im November 2001 kommt er dann nach Hause und ich stelle mir das ungefähr so vor: Schatz, ich habe vergessen, den Müll rauszubringen. Es tut mir schrecklich leid. Und ich habe ohne Handschuhe ein antikes Jagdhorn gestohlen.
Die Freundin möchte ihm aber zum wiederholten Mal den Arsch retten und das Stück zurückbringen. Fein säuberlich natürlich vorher die Fingerabdrücke entfernen. Ich finde es ganz spannend, es sind wirklich selten Frauen, die Diebstähle begehen im Kunst- und Kulturbereich. Aber so im Hintergrund gibt es schon die eine oder andere, die eine Rolle spielt.
Während sie also drinnen im Museum in der Schweiz dieses Horn wieder platziert, die Spuren verwischt, geht dieser Esel von Freund mega auffällig noch um das Museum rum, trägt auch irgendwie so einen roten, super auffälligen Mantel und malt irgendwie das Gebäude. Also er zieht wirklich Aufmerksamkeit auf sich, unter anderem vom Lokaljournalisten Erik Eisner. Der ist gerade mit seinem Hund spazieren und der hatte von diesem Einbruch von dem Horn über seine Kontakte vor ein paar Tagen halt, er hatte das mitbekommen und hat gesagt: Warte mal, diesen Typ mit dem roten Mantel, den habe ich hier noch nie gesehen, der malt jetzt irgendwie das Gebäude, das ist irgendwie verdächtig. Ich glaube, ich rufe lieber mal die Polizei.
Und genau das macht er. Und die nimmt Breitwieser jetzt als Wiederholungstäter fest.
Jackpot. Und der Hund hat tatsächlich für diese Aktion einen Lifetime-Supply an Hundefutter bekommen als Belohnung.
Und vielleicht wäre Breitwieser auch hier mit einer geringen Gefängnisstrafe davongekommen. Aber jetzt passiert was Erstaunliches. Im Februar 2002 im Neubau der Kantonspolizei in Lausanne. Da trifft er nämlich auf einen ganz bestimmten Ermittler. Und zwar ist das ein Ermittler mit sehr viel Kunstverstand. Alexander von der Mühl heißt er. Da ist eine Verbindung zwischen den beiden. Und mit einem Mal fängt Stefan Breitwieser an zu reden.
Und zwar ohne Pause. Welches Werk hat er wo gestohlen? Warum mochte er es? Wie viel ist es wohl wert? Wie genau hat er den Diebstahl durchgezogen? Fairerweise hatten einige Museen zu dem Zeitpunkt die Diebstähle noch nicht mal gemerkt und gemeldet. Die waren dann selber auch überrascht. Ach so, ah ja, na klar, fehlt, stimmt. Andere hatten aus Scham geschwiegen. Ja. Von der Mühl, der übermittelt alle seine Erkenntnisse an die französische Polizei in Straßburg.
Und parallel passiert das Tragische. Die Mutter, also Breitwieser sitzt in Untersuchungshaft, die Mutter erfährt davon und die räumt heimlich das geheime Zimmer in Frankreich leer.
Und fängt an, Beweismittel verschwinden zu lassen.
Am 14. Mai 2002, da konfrontiert die französische Polizei Breitwiesers Mutter mit dem Geständnis ihres Sohnes. Die schreit, die zetert, die ruft, die klappt fast zusammen. Und dann gesteht sie, wenige Tage nach Stefans Festnahme, da hat sie die Kunstwerke aus seinem Zimmer in den Kofferraum ihres BMW geladen, ist so 100 Kilometer Richtung Straßburg gefahren. Und sie hat die Kunst in den Rhein-Rhône-Kanal geschmissen. Nur die Marienstatuen nicht, weil sie ist religiös, die hat sie vor eine Kirche gestellt.
Außerdem sagt sie aus, dass sie mit Messern die Gemälde zertrümmert habe und auf ihnen herumgetrampelt ist, damit sie in die Müllsäcke passen. Ehrlicherweise, ob tatsächlich alle Meisterwerke zerstört sind, das wissen die Ermittler bis heute nicht.
Als Breitwieser davon erfährt, also von diesen Taten seiner Mutter, da bricht er in der Haft zusammen. Er sagt später: Ich habe alles verloren, was mir wichtig war, was ich geliebt habe. Meine Kunst, meine Freundin, meine Mutter. In dieser Reihenfolge.
Das Gericht verurteilt ihn zu 4 Jahren Haft in der Schweiz. Später kommen noch mal 2 Jahre Haft in Frankreich dazu. Breitwiesers Freundin, fairerweise zu dem Zeitpunkt schon Ex-Freundin, wird zu 18 Monaten Haft verurteilt. Aufgrund der Zerstörung der Kunstwerke wird die Mutter ebenfalls zu 3 Jahren Haft verurteilt.
Nach seiner Entlassung schwört Stefan Breitwieser nie wieder zu stehlen.
Und das hält ungefähr so gut wie eure Neujahrsvorsätze. 2011 findet die Polizei erneut 30 gestohlene Kunstwerke bei ihm. 2019 wird er wieder verhaftet, weil er auf eBay Kunst verkaufen wollte, die er gestohlen hat. So viel zu, ich habe immer nur für mich gestohlen.
2023 steht er das letzte Mal vor Gericht bis jetzt in Gengenbach. Und zwar ist er da angeklagt wegen Diebstählen so aus Kirchen in Baden-Württemberg. Diebesgut sind damals mehrere Johannesfiguren, so Holzrelief, Altar, Altarleuchter, Gesamtwert etwa 200.000 Euro.
Und im Haus der Mutter, es ist wieder das Haus der Mutter, finden Sie dann noch weitere Stücke aus unterschiedlichen europäischen Museen und 163.000 Euro in bar, in Eimern.
Vor Gericht bricht er in Tränen aus und sagt, ja, ich räume die Taten ein, ich entschuldige mich, die Kunst, sie ist mein Dämon.
Sehr biblisch hier heute. Also, er steht unter Hausarrest bis zum Jahr 2031. Wir haben uns einen Wecker gestellt. Sehr gut überwacht, damit er in der Zwischenzeit nicht wieder loszieht.
Und trotzdem ist es immer so, wir stellen uns immer die Frage, ist er ein skrupelloser Dieb, ist er ein tragischer Romantiker, ist er ein Kunstmonomane, also einer, der von der Kunst besessen ist. Aber andererseits macht es einen Unterschied, weshalb man stiehlt.
Liebe Obsession oder Sucht, wir überlassen euch jetzt mal die Bewertung von diesem ganzen Fall und schließen damit auch unsere Akte zu Fall Nummer 2. Vielen Dank.
Ja, wir hoffen, dass euch auch dieser Fall gefallen hat, den wir bisher ja exklusiv quasi nur live gespielt haben. Und ich hoffe, dass er euch jetzt auch ein bisschen heiß gemacht hat auf unsere Shows, was da so passiert. An der Stelle tatsächlich auch nochmal vielen Dank an unsere Live-Crew, natürlich allen voran Birgit Labs und Tom Holste.
Applaus, Applaus, Applaus.
Yeah, 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 Applaus. Und wie gesagt, der Link zu der Seite, wo ihr alle Infos zu den kommenden Kunstverbrechen-Shows findet, den haben wir euch in die Shownotes, in die Beschreibung von dieser Folge gepackt.
Und es lohnt sich, denn bei den Shows haben wir mehrere Fälle dabei und auch ein Quiz.
Genau. Und jetzt zum Abschluss von dieser sehr außergewöhnlichen Folge außerhalb der Reihe haben wir noch ein paar Podcast-Tipps für euch. Und weil wir ja Zeit haben, haben wir gedacht, bringen wir ein paar mehr mit.
Okay.
Vorher natürlich immer der Hinweis, abonniert Kunstverbrechen in der ARD Sounds App. Aktiviert die Benachrichtigungsfunktion, dann verpasst ihr ganz sicher keine neue Folge. Empfehlt Kunstverbrechen sehr gerne euren Freundinnen und Freunden. Schreibt uns an kunstverbrechen@ndr.de. Folgt uns auf Instagram. Ey, wir freuen uns, überall von euch zu hören, ganz egal wo.
So, und jetzt haben wir also noch ein paar persönliche Podcast-Tipps. Die haben wir echt einfach so reingenommen, weil wir sie super finden. Ich habe zum Beispiel letzte Woche den neuen Podcast gehört von Cash Roberos und seinem Team This is America, Free Luigi. Es ist auch ein True-Crime-Podcast, aber wie immer bei Cash Roberos mit wahnsinniger Metaebene, großartigem Sounddesign. Es geht um Luigi Mangione, einen Mörder, der zur Ikone wird und unter welchen Umständen das passiert. Große Empfehlung. Dann empfehle ich einen Podcast, an dem ich persönlich immer mal ein bisschen beteiligt bin. Ich bin nämlich Redakteurin von unserem NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Auch das eine große Empfehlung. Selbst wenn ich nicht daran beteiligt bin, höre ich das total gern, weil das Besondere ist wirklich, die lesen zum Beispiel ein Buch der Bestsellerliste, kommen rein in ein Studio, die beiden Hosts wissen nicht voneinander, wie derjenige, der andere das Buch findet, überraschen sich gegenseitig, müssen sich irgendwie überzeugen. Da ist ganz viel Leidenschaft, da ist ganz viel Spaß. Das ist so, wie man mit Leuten irgendwie am Küchentisch über Bücher diskutiert. Und wenn zum Beispiel Daniel, einer der Hosts, ein Buch empfiehlt, dann weiß ich, es sind zu 90%, finde ich das auch großartig. Und der dritte, mein persönlicher dritter Podcast-Tipp ist, der beste Podcast, den ich im vergangenen Jahr gehört habe, war die Peter Thiel Story.
Oh ja.
Und da von den Machern gibt es jetzt, und ich bin total heißt darauf schon einen neuen Podcast, der heißt Open AI Story. Und das ist natürlich irgendwie diese große KI-Revolution, in der wir uns gerade befinden, das persönlich von den Machern beleuchtet zu bekommen, die persönliche Motivation, das ist, glaube ich, wieder ein großer Wurf. Also ich habe es noch nicht gehört, aber ich glaube, es kann nur gut werden.
Das kann man, glaube ich, blind empfehlen, ja, von den Kollegen, genau. Bei mir, ihr wisst, Musik ist der Schwerpunkt, der bei mir überwiegt versus die Bücher, die bei Lenore überwiegen. Und da ist mein erster Tipp, auch nicht ganz uneigennützig, ein Podcast, an dem ich selber an der Produktion mit beteiligt war. Und zwar Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Die Geschichte der größten Band der Welt. Die erste Staffel hat sich um die Hamburger Jahre der Beatles gedreht. Die zweite Staffel behandelt jetzt die Jahre ab 1963, diesen wahnsinnigen Aufstieg, aber auch die Dramen, die da mit drin sind. Und ganz, ich dachte, ich weiß irgendwie das meiste und Wichtigste über die Beatles. Aber was Oke Bandixen und Katharina Mahnholz da ausgegraben haben für die zweite Staffel, absolut oberherrlich, ist wunderschön anzuhören, toll montiert. Ein richtig schöner Musik-Storytelling-Doku-Podcast. Und das leitet auch direkt über zu meinem zweiten Tipp, nämlich einem Podcast von den Kollegen des Bayerischen Rundfunks, und zwar Gabalier hinter der Lederhose. Ja, Lenore.
Okay.
Kein gutes Pokerface. Nein, ich war auch zuerst super skeptisch, weil ich mit dieser Musik von Andreas Gabalier auch überhaupt nichts anfangen kann. Dann habe ich gesagt, so, na komm, aus professioneller Sicht hörst du dir jetzt mal den Podcast an, wie sie es gemacht haben, weil die Kollegen vom BR machen sehr, sehr gute Storytelling-Podcasts. Und ich war ab Minute 1 drin, weil auch die Host, die das präsentiert, so gut gesetzt ist als ein ehemaliger Fan, die dann super kritisch wurde und die jetzt aber dann auch einmal das klar kriegen will, warum fand sie den so gut. Und dann trifft sie ihn am Ende auch noch, den Volksrock'n'Roller. Und ich muss sagen, dass es für mich sehr gut war, weil es eben nicht weder ein Abgefeiere als Fan-Podcast war, aber auch nicht dieser, wir ziehen den jetzt komplett durch den Kakao, sondern es wurde sehr professionell an sozusagen die Betrachtung von diesem Künstler rangegangen. Also Andreas Gabalier hinter der Lederhose kann ich allen nur empfehlen.
Ich war jetzt total skeptisch, wie du richtig gesehen hast an meinem Gesicht, aber also ich probiere es auf der Zugfahrt aus, hast mich überzeugt.
Sehr gut. Und dann sozusagen als letzten Tipp, den müssen wir euch natürlich mit rausgeben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann hört euch Tatort Kunst an von den Kollegen des Deutschlandfunks. Rahel Klein und Stefan Koldehoff mit ihrem Team sind sozusagen im gleichen Metier wie wir unterwegs. Die neueste Staffel, da geht es unter anderem um den Goldschatz von Manchingen und die Mona Lisa Doppelgänger. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also fantastischer Podcast natürlich, und wir sind auch sehr gespannt, wie es bei denen weitergeht. Und ich würde mal sagen, Lenore, das waren jetzt 6 echt fette Podcast-Tipps. Ich glaube, die Leute haben jetzt erstmal genug zu hören.
Also wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann sehen, wenn ihr zu unseren Shows kommt. Bis dahin machen wir fleißig Recherche, sind unterwegs in ganz Deutschland. Ich weiß gar nicht, hast du noch einen Außentermin irgendwie in Europa nochmal irgendwo?
Bisher noch nicht. Okay. Es gäbe da eventuell noch eine Reise in ein Land in Südostasien, aber das muss ich nochmal mit der Reisekostenstelle klären.
Aber da komme ich mit, versprochen. Und jetzt aber erstmal zusammen ins Kabuff.
Sehr schön. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns aller spätestens im November. Tschüss.
Bis dann. Ciao. We'll be right back.